Das erste Thessalonicher, lese ich einen Text aus 1. Petrus 1 von 13 bis 19. Und es geht auch hier in diesem Text um Heiligung oder geheiligtes Leben. 1. Petrus 1 von 13 bis 19. Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung auf, ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben in 3. Mose 19,2, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde weilt, in Gottesfurcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel und der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Soweit der Text hinführend zur Predigt.
Geschwister, auch ich begrüße euch herzlich im Namen des dreieinigen Gottes. Der Amandus hat nicht gewusst, dass ich dieses Lied früher so oft gesungen habe, wenn ich die Kinder ins Bett gebracht habe und ja, sie wollten nicht schlafen oder wenn ich sie in der Nacht herumgetragen habe. Ja, wenn man sie dann ein paar Stunden lang herumträgt, dann braucht er schon solchen Trost. Wir fahren fort in unserer Predigtserie über den 1. Thessalonicher Brief des Apostels Paulus. Wir sind bei Kapitel 4 angekommen, bei den ersten 12 Versen, 1. Thessalonicher 4, 1 bis 4. Und ich lese diese 12 Verse aus dem 1. Thessalonicher Kapitel 4. Übrigens nun, Geschwister, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr ja von uns Weisung empfangen habt, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt, wie ihr auch wandelt, dass ihr darin noch reichlicher zunehmt. Denn ihr wisst, welche Weisungen wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet, dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen weiß, nicht in Leidenschaft der Begierde, wie die Nationen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen, dass er sich keine Übergriffe erlaubt, noch seinen Bruder in der Sache übervorteilt, weil der Herr Rächer ist über dies alles, wie er euch auch vorher schon gesagt und wie eindringlich bezeugt haben, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Deshalb nun, wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in euch gibt. Was aber die Brüderliebe oder die Geschwisterliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass man euch schreibt, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Das tut ihr ja auch gegen alle Geschwister in ganz Mazedonien. Wir ermahnen euch aber, Geschwister, reichlicher zuzunehmen und eure Ehre da reinzusetzen, still zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun und mit euren Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegen die draußen und nichts nötig habt. Soweit der Predigttext. Lasst uns kurz beten. Vater im Himmel, du hast uns durch Jesus berufen in die Nachfolge, in die Heiligung und du selbst heiligst uns. So bitte ich dich, dass du unsere Herzen auch heute öffnest, damit wir dein Wort zu uns reden lassen, dass dein Wort Frucht bringt, ja, dass unser Leben verändert wird, dass wir dir ähnlicher werden auch heute Morgen. Amen. Das Thema: der Wille Gottes, unsere Heiligung. Obwohl wir letztes Wochenende unterbrochen haben, passt das sehr gut zum Thema vom letzten Sonntag. Wer weiß noch das Thema? Der Wille Gottes für mein Leben. Der Wille Gottes, unsere Heiligung. Mit folgender Gliederung: Heiligung, erstens Heiligung, die Grundlage, zweitens Heiligung im sexuellen Bereich und drittens Heiligung im sozialen Bereich. Paulus kommt nun im 1. Thessalonicher Brief, wie so oft im zweiten Teil eines Briefes, zu den praktischen Ermahnungen oder Ermutigungen, das, was man gelernt hat, auch im alltäglichen Leben umzusetzen. Damit wir diesen Text ein bisschen besser einordnen können, ist wichtig, dass wir uns nochmals vor Augen führen, in welchem Kontext Paulus schreibt. Paulus hat wenige Monate, bevor er diesen Brief schrieb, die Gemeinde gegründet. Aber er war nur in drei Wochen war er dort, hat an drei Samstagen oder Sabbaten das Evangelium verkündigt und es ist eine Gemeinde entstanden. Ist sehr kurz, wenn man denkt, drei Wochen vom Heidentum hin zum Christentum und nun muss Paulus fliehen, muss die Gemeinde sich selbst überlassen. Das würde wohl kaum jemand von uns so machen, also wenn wir die Notwendigkeit haben. Paulus kommt dann über Athen nach Korinth, bleibt dort 18 Monate lang und schreibt von dort aus die zwei Thessalonicher Briefe. Wir haben es mit dem 1. Thessalonicher Brief zu tun, also relativ kurze Zeit danach. Paulus weiß, viel Gutes zu berichten über die Christen in Thessalonich, wie sie Fortschritte machen im Glaubensleben, auch in der Liebe. Das ist sehr erfreulich. Timotheus hat die Gemeinde inzwischen besucht, hat Paulus berichtet, wie die Gemeinde Fortschritte macht. Nicht selbstverständlich. Auf der anderen Seite ist ihr Glauben natürlich verständlicherweise noch lang nicht am Ziel angekommen. Sie müssen weiter in der Heiligung leben. Sie sollen ermutigt werden. Und das gilt besonders, wie unser Text zum Ausdruck bringt, am sexuellen und im sozialen Bereich. Die meisten von uns sind wohl schon wesentlich länger gläubig. Und trotzdem brauchen auch wir immer wieder die Ermahnung, die Ermutigung, uns ganz Gott hinzugeben. Mein Alles soll Gott sein, so haben wir es vorher gesungen. Sind wir bereit, auch die Konsequenzen zu ziehen? Gott heiligt uns in Jesus Christus. Jesus ist die Grundlage für unsere Heiligung. Über diese Grundlage wollen wir heute sprechen, nachdenken und fragen, was das im sexuellen und im sozialen Bereich für uns bedeutet. Erstens die Heiligung, die Grundlage. Der Wille Gottes, eure Heiligung, so schreibt Paulus es hier. Der Wille Gottes wird gleichgesetzt mit unserer Heiligung. Der Wille Gottes hängt ganz eng mit dem Wesen Gottes zusammen, wie Gott ist. Und Gott ist ewig der Gleiche. Gott offenbart sich in der Bibel als dreieiniger Gott und wie er ist, auch in der Dreieinigkeit, das ist sein Wesen und das ist auch sein Wille für uns. Warum? Weil Gott, so sagt uns das erste Kapitel in der Bibel, Gott hat uns als sein Ebenbild geschaffen, als sein Gegenüber, als Menschen, die wir hier auf der Erde Gottes Wesen widerspiegeln sollen. Wir sind sozusagen hier auf der Erde Gottes Spiegel, Gottes Stellvertreter. Wenn man den Menschen sieht, dann soll man durch den Menschen Gott erkennen. Das ist eine ganz, ganz hohe Berufung. Unglaublich, was der Mensch hier von der Bibel her plötzlich für einen Wert gewinnt. Ganz anders als in der Evolutionstheorie. Der Mensch ist wichtig als Gott gegenüber. Er soll Gott stellvertretend auf der Erde werden. Aber ja, wenn das so ist, sehen wir das heute. Viel Unheil, viel Not, viel Krieg, viel Hass, Bitterkeit und so weiter und so fort. Was ist geschehen? Das Ebenbild Gottes ist tief gefallen. Das gehört auch zur Ebenbildlichkeit Gottes, dass der Mensch sich entscheiden kann, ob er Gott dienen will oder nicht. Das werden wir auch nie ganz verstehen, dass Gott sich etwas schafft als ein Gegenüber und sagt, entscheide dich, willst du mit mir leben oder nicht? Er ist keine Maschine. Der Mensch ist tief gefallen unter die Sünde, innerlich von Gott getrennt. Die harmonische Beziehung zu seinem Schöpfer ist kaputt. Der Mensch ist seitdem von sich aus nicht mehr imstande, Gottes Willen zu tun. Er ist unfähig dazu. Das sagt uns die Bibel sehr deutlich. Nun ist aber so, dass Gott in seinem Willen den Menschen nicht einfach in der Sünde liegen gelassen hat. Besonders der Epheserbrief betont es, oder Paulus im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 5, Vers 9, Vers 11. Gott hat nach seinem Willen einen Plan gemacht, in Christus Jesus, um uns zu erlösen. Jesus, der Sohn Gottes, ist auf diese Erde gekommen, hat vollkommen den Willen Gottes in seinem Leben erfüllt. Vollkommen. Der einzige Mensch, Jesus, der Sohn Gottes, der einzige Mensch, der in seinem Leben immer den Willen Gottes getan hat. Und er hat nicht nur immer den Willen Gottes getan, sondern er ist auch als schuldloses Opferlamm, so sagt uns die Bibel das, ans Kreuz gegangen, hat für unsere Sünden gelitten, hat Gottes Gericht für meine Sünden auf sich genommen, ist an meiner Stelle gestorben. Und so ist er die Grundlage unserer Erlösung geworden. Das ist die einzige Grundlage für die Erlösung des Menschen. Jesus, der Sohn Gottes, der sein Leben hingegeben hat. Wenn er in mein Leben kommt, wenn ich durch ihn Vergebung meiner Sünden vor Gott empfange, und Gott vergibt mir dann alle Sünden, bin ich Kind Gottes. Kind Gottes. Von Gott geliebt. Jesus ist mein Leben gekommen. Und er hat den Willen Gottes erfüllt. Und er will durch mich nun den Willen Gottes erfüllen. Und das heißt, dass wir auch in der Erkenntnis dieses Willens Gottes wachsen sollen. So schreibt es Paulus dann in Kolosser 1, Vers 9. Kolosser 1, Vers 9. Deshalb hören auch wir nicht auf. Und wenn Paulus hier wir schreibt, dann meint er sich und offenbar auch Epaphras, ein Mitbegründer der Gemeinde in Kolosse, der gerade bei Paulus war in Rom. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Und Kolosser 4, Vers 12 ergänzt Paulus, dass auch Epaphras kämpft für die Gemeinde in Kolosse, indem er alle Zeit für sie betet, dass ihr, so schreibt Paulus, vollkommen und völlig überzeugt in jedem Willen Gottes dasteht. Völlig überzeugt, vollkommen in jedem Willen Gottes dasteht in Christus, im Gehorsam Jesus Christus gegenüber. Das ist der einzige Weg, auch der einzige Weg, in der Heiligung zu leben. Der Wille Gottes, der wird uns offenbart in der Bibel. Der Wille Gottes besteht aber nicht nur in Geboten, also Gebot 1, 2, 3, 4, 5, ich habe sie alle erfüllt, ich habe den Willen Gottes getan. Sondern der Wille Gottes besteht primär in der Beziehung. In der Beziehung zu Gott. Und aus dieser Beziehung zu Gott leben wir in der Beziehung zu Mitmenschen, zu Mitchristen und erfüllen Gottes Gebote. Das ist natürlich dann eine Folge, dass wir Gottes Willen, wie er in seinen Geboten offenbart wird, erfüllen. Und der Hebräerbrief betont Kapitel 12, Vers 14, dass ohne diese Heiligung niemand Gott schauen wird. Heiligung ist also notwendig, um auch das Ziel zu erreichen. Es geht schlussendlich darum, dass wir Jesus Christus ähnlicher werden. Und Jesus, der Schöpfer des Weltalls, so schreibt uns das Paulus, so schreibt uns das Johannes, im 1. Johannes 1, Kolosser 1, 16. Jesus, der Schöpfer, und ihm ähnlicher werden, heißt auch mitten in dieser Schöpfung, auf dieser Erde, ihm ähnlicher zu werden. Heiligung zieht diese Schöpfung mit hinein, schließt sie nicht aus. Und darum geht es nur noch um Folgendes. Zuerst die Heiligung im sexuellen Bereich. Heiligung im sexuellen Bereich. Ich beziehe mich auf die Verse 3 bis 8. Paulus schreibt im 1. Thessalonicher 4 ab Vers 3, denn dies ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und da geht's weiter. Dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß, seine eigene Frau ist gemeint, in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen weiß. Nicht in Leidenschaft der Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Und so weiter. Was ist Hurerei? Um zu verstehen, was Hurerei ist, müssen wir verstehen, was Gottes Absicht mit der Sexualität ist. Im ersten Kapitel der Bibel lesen wir in Vers 26 und 27 im 1. Mose 1, Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde und er schuf sie in der Mehrzahl als Mann und Frau. Wörtlich heißt es als männlich und weiblich. Gott hat von Anfang an das männliche und das weibliche Wesen geschaffen in seinem Bild. Mit anderen Worten, Gott hat Mann und Frau füreinander geschaffen, damit sie in der Ehe die Sexualität ausleben können. Das war Gottes Absicht. Abweichend davon bezeichnet die Bibel als Sünde. Und das fängt im Gedanken an. Nicht erst mit der Tat, wie Jesus besonders Matthäus 5 deutlich zum Ausdruck bringt. Dazu gehört nach der Bibel auch die Homosexualität und auch die Selbstbefriedigung können wir dazu zählen. Denn sie entspricht nicht der Absicht Gottes mit der Sexualität. Es gibt auch keine Selbstbefriedigung, weil es sowas gar nicht geben kann. Denn das entspricht nicht dem, was Gott sich vorgestellt hat. Es ist immer nur eine Selbstenttäuschung am Schluss. Paulus schreibt hier in Vers 5 von den Heiden, die Gott nicht kennen. Bei euch soll es nicht so sein, wie bei den Heiden, die Gott nicht kennen. Die kennen viele Götter, aber diese Götter sind auch sehr erotisch, die griechischen Götter. Also Sexualität, Hurerei gehört dort zum Götzendienst, zum Gottesdienst kann man sagen, zur Religion. Paulus sagt, dass sie die Sexualität in der Leidenschaft der Begierde ausleben. Das erinnert an Römer 1, 26, wo Paulus in Bezug auf Homosexualität und Lesbismus schreibt, diese als Leidenschaft der Unehre bezeichnet. Unehrenhafte Leidenschaften. Beziehung zwischen Mann und Mann und Frau und Frau. Damit sind wir beim eigentlichen Problem. Das ist die egoistisch ausgelebte Sexualität. Der gefallene Mensch lebt seine Sexualität egoistisch aus. Er sucht nach innerer Erfüllung, aber er wird immer wieder nur enttäuscht werden. weil Gott uns die Sexualität nicht dafür geschenkt hat. Auch die Selbstbefriedigung gehört dazu. Damit verbunden sind oft oder vielleicht auch immer Gedanken der Unzucht. Und wie gesagt, die Selbstbefriedigung kann es gar nicht geben. Befriedigung im sexuellen Bereich kann es nur dann geben, wenn wir nach dem Willen Gottes leben. Und das heißt, dass wir die Sexualität in der Ehe, in der Liebe ausüben. Wenn wir nicht unsere Erfüllung suchen, sondern die des Ehepartners, der Ehepartnerin. Nur dann kann es wirkliche Erfüllung geben. Mit anderen Worten, wenn wir die Erfüllung in Jesus Christus erleben. Das Thema Selbstbefriedigung ist natürlich für viele junge Männer ein Problem. Und sehr oft suchen sie den Ausweg und haben schlechtes Gewissen. Ich erlebe das immer wieder auch durch seelsorgliche E-Mails. Aber sie kommen nicht raus. Ich schreibe ihnen dann, such die innere Erfüllung durch Jesus Christus. Solange man nur dagegen kämpft und doch diese innere Erfüllung sucht, kommt man nicht raus. Das Problem. Jesus erfüllt unser Leben und so können wir befreit werden. Nun schreibt Paulus weiter, sagt, jeder Einzelne soll wissen, so wörtlich, sein eigenes Gefäß zu erwerben in Heiligung und Ehrerbietung. Suchen, übersetzt Luther, es heißt wörtlich erwerben. Und das gleiche Wort wird von Gott gebraucht. Gott erwirbt sich sein Volk. Wie tut er es? Indem er seinen Sohn, Jesus Christus, ans Kreuz nageln lässt. Indem er Jesus, seinen geliebten Sohn, hingibt. So lesen wir das in Epheser 5. Da geht es hier um die Beziehung zwischen einem Mann und seiner Ehefrau. In Epheser 5, ab Vers 25 bis 27 lesen wir, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, indem er sie reinigte durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstelle, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Christus ist uns ein Vorbild. Nicht nur darin, wie wir mit unserer Ehefrau umgehen sollen, sondern auch, wie wir zu einer Ehefrau kommen sollen, als gläubige Menschen. Auch darin ist er uns ein Vorbild. Indem er sich selbst hingegeben hat und uns gereinigt hat, uns geheiligt, uns tadellos gemacht hat. Ja, junge Männer, was macht ihr, wenn ihr später eine solche Frau haben wollt, die tadellos ist, die rein ist? Geht entsprechend mit anderen Frauen, jungen Frauen um. So wie ihr später haben möchtet, dass man mit eurer späteren Frau umgegangen ist in der Jugend. Geht so mit anderen Frauen um. Ein wichtiger Rat scheint mir. Dass man immer denkt, wie möchte ich später einmal haben, dass man mit meiner Frau früher umgegangen ist. So auch mit anderen umgehen. In aller Keuschheit. Das Wort Keuschheit wird im Neuen Testament immer wieder betont, überhaupt in der Bibel. Keuschheit heißt sexuelle Reinheit, für alle, die kein Neudeutsch kennen. Das ist nicht gerade Neudeutsch, nicht? Aber manche kennen das Wort ja heute nicht mehr. Junge Frauen sind kein Spielobjekt. Das ist wichtig, dass man das beachtet, dass man verantwortungsvoll damit umgeht. Und ein Wort sei auch an die Frauen gerichtet, auch an junge Frauen. Manchmal meine ich, dass sie eine Mitverantwortung dafür tragen, dass Männer, junge Männer, in der Leidenschaft der Begierde mit ihnen umgehen. Wenn sie sich entsprechend kleiden, wenn sie ihre Brüste zeigen was kann ein junger Mann dann anders als sie in seiner Leidenschaft begehren? Das ist aber nicht das, was ihr braucht. Ihr braucht einen Mann, der euch liebt, nicht der euch äußerlich begehrt. Und mir scheint, dass das auch damit zusammenhängt, dass es einen großen Konkurrenzkampf zwischen den jungen Frauen gibt. Ich habe gerade vor kurzem im Radio gehört, dass es immer mehr psychiatrische Besuche von jungen Mädchen gibt, weil sie sich nicht irgendwie ein Problem haben, sich anzunehmen, weil sie nicht so schön sind wie die anderen. Und dann muss man es halt mit dem Körper zeigen. Man ist doch begehrlich. Ihr habt es nicht nötig, absolut nicht. Ihr seid schön, weil Gott euch schön gemacht hat. Und deswegen ist wichtig, dass wir uns annehmen, so wie Gott uns angenommen hat, wie er uns gemacht hat, wie er uns gewollt hat. Dass wir uns so annehmen, wie Gott uns geschaffen hat. Ganz wichtig. Das Problem mit der sexuellen Keuschheit ist aber nicht gelöst, wenn man heiratet. Könnte man meinen. Nein. Das ist auch ein Problem für verheiratete Männer und besonders, wenn Männer sich von der Ehefrau nicht gut verstanden fühlen. Und wenn sie sich anderswo besser verstanden fühlen als von der eigenen Frau, dann ist die Gefahr sehr groß, dass man eine innerliche Beziehung aufbaut, die nicht heilsam ist. Denn wer eine innerliche Beziehung zu einer anderen Frau aufbaut, wird nicht für das Wohlergehen der eigenen Ehe kämpfen. Er wird das zumindest nicht mit aller Kraft tun. Und das ist ein Problem. Das ist vielen schon zum Verhängnis geworden. Deswegen muss man das auch ansprechen. Jesus warnt, wenn dich dein Auge verleitet, reiß es aus. Natürlich nicht buchstäblich gemeint. Wende dich ab. Und der Hebräerbrief schreibt Kapitel 13, Vers 4, die Ehe sei ehrbar. In allem. Und das Ehebett oder eine andere Übersetzung, der Geschlechtsverkehr, unbefleckt. Denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Das fängt, wie gesagt, im Gedanken an und deswegen ist wichtig, dass wir hier sehr konsequent sind, denn so kann viel Unheil vorgebeugt werden und wir können in der eigenen Ehe zur Erfüllung gelangen. Das ist, was Gott will. Das ist auch die beste Bewahrung, der beste Schutz. Die pornografische Medienlandschaft ist natürlich für viele ein Problem, auch nicht nur für junge Männer. Frauen haben da ein bisschen weniger Probleme damit, sie suchen eher die Beziehung. Aber es ist wichtig, dass wir auch hier sehr konsequent sind mit pornografischen Bildern im Internet, im Fernsehen und auch mit entsprechenden Filmen entsprechend umgehen. Es ist wichtig. Mir scheint, dass Frauen oft, Männer wahrscheinlich auch, dadurch, dass man viele Filme schaut, auch ein falsches Verständnis vom Ehepartner und von der Ehepartnerin hat. Ein idealistisches, das es so in der Realität gar nicht gibt. Wir sind auch als Christen Menschen mit unseren Fehlern. Und die in den Filmen, da läuft alles gut, harmonisch, perfekt, aber es sind oft die Leute, die sie nachher das Leben nehmen, die dort spielen. Weil in der Realität manches eben anders ist. Oder die Leute, die so schön von der Liebe singen, die sich einmal scheiden lassen, noch einmal und noch einmal. Was sagt Hiob? Hiob 31, Vers 1. Ich habe einen Bund mit meinen Augen gemacht. Wie hätte ich da lüstern nach einer Jungfrau blicken sollen? Ich habe einen Bund mit meinen Augen gemacht. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Drittens, die Heiligung im sozialen Bereich. Paulus spricht ab Vers 9 bis 12 die Geschwisterliebe an. Ich lese den Text, Was aber die Geschwisterliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass man euch schreibt, dass, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Das tut ihr ja auch gegen alle Geschwister in ganz Mazedonien. Wir ermahnen euch aber, Geschwister reichlicher zuzunehmen und eure Ehre durch darin zu setzen, still zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun und mit euren Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegen die draußen und niemand oder nichts nötig habt. Warum schreibt Paulus, dass sie von Gott gelehrt sind, die Geschwister zu lieben? Nun, vorausgesetzt ist offenbar, dass, was Paulus hier dann auch erwähnt, Gott gibt euch seinen Heiligen Geist. Gott ist Liebe. Und wenn Gottes Geist in uns hineinkommt, dann kommt sein Wesen in unser Herz. Und so schreibt Paulus in Römer 5, Vers 5, dass die Liebe Gottes in unser Herzen ausgegossen wurde durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist bei der Wiedergeburt, bei der Hinwendung zu Jesus Christus. Und wenn wir den Heiligen Geist haben, dann sind wir gelehrt worden, die Geschwister zu lieben. So betont das auch Johannes im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, der geboren hat, also Gott, liebt auch den, der aus ihm geboren worden ist. Wenn Gott mich wiedergeboren hat und dich, dann sagt Johannes dann logisch, dass ich dich auch liebe, weil du aus Gott, der die Liebe ist, geboren bist, wie ich. Also sind auch wir gelehrt worden, die Glaubensgeschwister zu lieben. Aber Gott möchte nicht nur die Glaubensgeschwister durch uns lieben, sondern schlussendlich gilt seine Liebe auch den Feinden, wie der Tod Jesu am Kreuz zeigt. Und deswegen lehrt Jesus uns auch, die Feinde zu lieben. Diese Liebe hat soziale Auswirkungen, das betrifft auch unseren Umgang mit der Arbeit. Das ist hier angesprochen. Christen haben einen positiven Zugang zur Arbeit. Warum? Arbeit ist für Christen nichts Verwerfliches, vielmehr gehört es zur Schöpfung Gottes. Schöpfung und Erlösung sollten wir nicht gegeneinander ausspielen. Erlösung überwindet Sünde, aber nicht Schöpfung. Gott hat die Welt geschaffen. Wenn wir etwas tun, wenn wir arbeiten, sind wir Mitarbeiter Gottes. Unsere Arbeit, auch sozusagen im weltlichen Beruf, sollten wir als Mitarbeit Gottes betrachten. Wir sind Mitarbeiter Gottes. Und wenn wir die ganze Schöpfung als Gottes Schöpfung betrachten, dann können wir nicht so trennen zwischen Schöpfung und Erlösung. Dann gehört das zusammen. Dann können wir auch nicht in dem Sinn trennen zwischen einer weltlichen Arbeit und einer geistlichen Arbeit. Das gehört zusammen. Das war in der griechischen Philosophie damals anders. Die Griechen haben gesagt, die Menschen müssen arbeiten, um den Göttern die Arbeit abzunehmen. In der griechischen Philosophie hat man gedacht, die Sklaven, die sind verurteilt zur Arbeit. Sie sind Gott sehr weit entfernt. Der Philosoph, der denkt, der ist Gott mit seinem Denken ganz nahe, er philosophiert. Er beschäftigt sich mit geistlichen Dingen, mit göttlichen. Und diese Sicht scheint auch die Thessalonicher geprägt zu haben. Paulus erwähnt das nochmal, Kapitel 5, Vers 14 und dann besonders im 2. Thessalonicher, Kapitel 3, Abvers 6 bis 11 und noch weiter. Das Problem scheint sich sogar noch verschärft zu haben. Wahrscheinlich hängt das auch damit zusammen, dass man eine falsche Sicht von Endzeit hatte, von der Wiederkunft Jesu. Irgendwie haben sie gedacht, Jesus ist schon geistlich wiedergekommen, wir müssen uns die Hände nicht dreckig machen mit der Arbeit. Das ist keine geistliche Sicht. Und Leute, die so eine Sicht von Arbeit haben, haben meistens auch ein geistliches Problem. Sie wollen auch sehr super geistlich sein, schweben irgendwo zwischen Himmel und Erde, scheint mir, aber sie haben ein geistliches Problem. Paulus spricht von denen im 2. Thessalonicher 3, die, wörtlich heißt es, die nicht arbeiten, sondern herumarbeiten. Scheint ein Wortspiel zu sein im Griechischen. Die nicht arbeiten, sondern herumarbeiten, Unsinn machen, Dummheiten machen. Wir sind dafür geschaffen, um zu arbeiten. Es gibt Fälle, wo man halt das nicht kann. Dass man arbeitslos ist und gesucht hat, das ist möglich. Dass man aus gesundheitlichen Gründen nicht entsprechend arbeiten kann, das ist eine ganz andere Sache. Dann muss man auch das akzeptieren. Aber grundsätzlich sind wir gemacht, damit wir arbeiten, nicht nur für uns. Geldliebe ist Sünde, ist die Wurzel von allem Bösen, sagt Paulus. Und trotzdem ist Paulus selbst ein Vorbild. Er schreibt, wir haben Tag und Nacht gearbeitet, obwohl Paulus ein Anrecht gehabt hätte, vom Lohn der Verkündigung zu leben. Wollte Paulus ein Vorbild sein, gerade den Heiden, ehemaligen Heiden, die eben eine falsche Sicht von Arbeit hatten. Wollte Paulus ein Vorbild sein, hat selbst gearbeitet, um Geld zu verdienen, nicht nur für sich, sondern auch anderen zu helfen. Und dementsprechend ermutigt er auch Christen zu arbeiten, für sich selbst und für andere. Gutes tun. Die Christen damals, Paulus betont ja die Beziehung nach außen, sie sollen ein Zeugnis sein nach außen. Die Christen damals lebten in einer Gesellschaft mit sehr vielen Vereinen. Es gab Fischerverein und Bestattungsverein und so weiter, aber alle waren auch religiös geprägt. Und das Christentum musste sich hier irgendwie durchsetzen, zeugnishaft vorleben. Und das können wir natürlich am besten als Christen, wenn wir von der Schöpfung Gottes ausgehen. Wenn wir Schöpfung und Erlösung nicht trennen, dann können wir ein Zeugnis für die Welt sein. Wenn alle Menschen gleich sind, nicht hier der Sklave, der verurteilt ist zu arbeiten, hier der Philosoph, der Gott ganz nahe ist und nur philosophiert und so weiter. Wenn alle gleich sind. Und das ist für uns auch wichtig, dass wir Arbeit als etwas Positives sehen. Unseren Arbeitsplatz, sag's mal negativ formuliert, nicht einfach ausnutzen als Evangelisationsmöglichkeit. Uns dabei aber total daneben verhalten. Uns dem Chef nicht unterordnen, wir wissen ja alles besser, wir sind schlussendlich geistlich. Wir müssen uns nicht unterordnen, wir belehren ihn ständig und so weiter. Das kommt nicht gut, kann ich euch sagen. Das ist auch keine geistliche Haltung. Da sollen wir mal genau die Bibel lesen. Ich möchte an dieser Stelle nur auf Jakobus 3 verweisen, ab Vers 12 bis 18 könnte man dort lesen. Vers 17 heißt es, die Weisheit von oben, von Gott, die ist aufs Erste rein, keusch, sodann friedsam, gütig und folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Das ist die Weisheit von Gott. Und die sollte am Arbeitsplatz auch sichtbar werden. Ich bin überzeugt, wenn das so ist, dann werden wir eher eine offene Tür für das Zeugnis finden. Viel eher für das Zeugnis unseres Glaubens, wenn wir das auch ausleben. Versuchen wir also nicht so geistig zu sein, dass wir mit der dreckigen Arbeit unsere Hände nicht schmutzig machen wollen, sondern jeder in seinem Beruf nach seinen Begaben sollte seine Arbeit vorbildlich machen. Wir müssen ja daran denken, dass wir als Christen, die wir den Geist Gottes empfangen haben, eine ganz andere Kraftquelle haben. Auch wir sind Geschöpfe Gottes, die beschränkt sind. Das sollen wir auch anerkennen. Aber wir haben eine andere Kraftquelle als Menschen, die Gott nicht kennen. Und das darf auch am Arbeitsplatz sichtbar werden. Geld verdienen, nicht um möglichst reich zu werden, sondern Geld verdienen, um nicht von anderen abhängig zu sein, und Geld verdienen, um für seine Familie zu sorgen, Geld verdienen, um für andere Glaubensgeschwister zu sorgen, um anderen Menschen zu helfen. Das ist, was Gott will. Fass das kurz zusammen. Heiligung, darum geht's. Der Wille Gottes wird hier gleichgesetzt mit unserer Heiligung. Gottes Wille hängt von seinem Wesen ab. Gottes Wille wird in der Bibel offenbart. Der Mensch ist abgefallen, aber Jesus, der Sohn Gottes, ist gekommen, hat in jeder Hinsicht den Willen Gottes erfüllt. Und wenn er in mein Leben kommt, dann erfüllt er durch mich den Willen Gottes. Das ist Heiligung, dass ich Jesus Christus immer ähnlicher werde, dass er immer mehr durch mich lebt. Das betrifft den sexuellen Bereich. Als Christen leben wir da anders, ob wir jetzt jugendlich sind oder verheiratet. Wir gehen anders damit um. Wir anerkennen die Sexualität als gute Gabe Gottes. Das ist die Voraussetzung, dass wir in gesunder Beziehung zu ihr leben können. Dass wir die Sexualität als gute Gabe Gottes anerkennen. Ob ich Mann bin oder Frau, dass ich sage, Gott, du hast mich so gewollt. Aber dass ich auch den Sinn und das Ziel der Absicht Gottes mit der Sexualität sehe. Die Vereinigung in der Ehe, die Erfüllung in der Ehe, in der Liebe. Und dann betrifft das den sozialen Bereich. Wir werden hier ermutigt, nicht nur die Geschwister zu lieben, sondern auch unsere Arbeit vorbildlich zu tun. Auch die sozusagen sogenannte weltliche Arbeit. Auch sie soll vorbildlich erfüllt werden, als Hinweis auf Gott, der Schöpfer und Erlöser ist. Amen. Wir beten. Vater, wie reich sind wir doch beschenkt durch Jesus Christus. Und ich bitte dich, dass du Gnade schenkst, dass Jesus immer mehr unser Leben wird. Dass wir rein sind, geheiligt im Gedanken, im Herzen, im Gewissen, und dass wir dir und auch einander so dienen. Herr, dass wir deinen Willen tun, auch im praktischen Leben, im Umgang miteinander, im Umgang mit der Arbeit, im Umgang mit deiner Schöpfung. Amen.